Noch einfacher wäre es für die Landwirtschaft, dass man gewisse Nährstoffe auch düngen kann. Selen, Zink, Eisen, und die werden dann auch mehr durch die Pflanzen aufgenommen und sind dann mehr im Salat oder hier bei uns in den Weizenkörnern drin.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Gesundsein-Podcast. Heute habe ich einen etwas anderen Gast, nämlich Professor Dr. Friedrich Longin. Er ist aus der Agrarforschung und sagt sozusagen von sich selbst, dass er vom Feld ist, was ich total sympathisch finde. Guten Morgen, Herr Longin.
Morgen.
Möchten Sie vielleicht einmal ganz kurz beschreiben, was Sie an der Uni Hohenheim so forschen? Das ist ein sehr interessantes Feld. Damit würde ich gerne einsteigen.
Ja, gerne. Ich leite die Abteilung Weizen und Qualität an der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim. Und wie der Name ja schon sagt, Saatzucht, sind wir Pflanzenzüchter von der Ausbildung. Das heißt, wir versuchen bei verschiedenen Kulturarten bessere Sorten für die Zukunft zu züchten. Und das findet natürlich viel im Feld statt. Also final, wir haben alles Ackerkulturarten, also keine Gemüse- oder Gewächshauskulturarten. Das heißt, wir müssen final ganz viel im Feld testen. Und so bin ich jetzt gerade nicht, aber im Sommer sehr viel im Feld. Und das ist mein absolutes Leben. Deswegen habe ich den Beruf gemacht, weil mir das sehr gefällt.
Das klingt total wunderbar. Wenn man sich das so vorstellt, dann sind Sie viel draußen, sind viel an der frischen Luft, in der Natur. Ist ehrlich gesagt ja sehr selten geworden, glaube ich, in unserer Gesellschaft heutzutage. Ich würde das fast ein Privileg nennen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Berufswahl auf jeden Fall. Und was können wir uns denn darunter vorstellen, was das Ziel oder die Ziele Ihrer Forschungsbemühungen sozusagen sind? Ich kann mir vorstellen, dass Sie da bestimmte Aufträge bekommen und dass es da gewisse, ja, Sachen gibt, die man versucht zu optimieren. Was wären das für Sachen?
Da würde ich gerne differenzieren. Und zwar, wir haben mehr oder weniger zwei große Arbeitsfelder. Das eine ist, dass wir, und das wäre bei mir jetzt im Bereich Weizen, versuchen, die neuesten Entwicklungen der Pflanzenzüchtung Richtung Praxisreife zu bringen. Und bei der Pflanzenzüchtung geht es ja ganz grob darum, wenn wir im Weizen bleiben, müssen wir mehr Ertrag pro Fläche realisieren in Zukunft, weil wir eben in der Ernährung mehr Menschen haben. Und das Ganze auch noch unter Klimawandel, also wir müssen es anpassen auf das neue Wetter, was kommt. Und durch Klimawandel kommen vor allen Dingen auch neue Krankheiten ins Feld. Das heißt auch viel Resistenzzüchtung, damit wir so wenig wie möglich Spritzmittel brauchen, so wenig wie möglich Rückstände nachher haben und dass das Getreide in der ausreichenden Menge da ist. Und was natürlich noch ein Thema ist, bei Weizen vor allen Dingen ist natürlich backfähig, also die Backqualität, die größere und kleinere industrielle Verarbeitung erfordert, dass wir die auch erfüllen. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich, ganz kurz, ist, dass wir uns an der Landessaatzuchtanstalt schon seit unserer Gründung 1905 engagieren in der Etablierung alternativer Kulturarten. Das ist jetzt bei mir beim Beispiel der Dinkelemmer und Einkorn, dass wir versuchen, die im Feld zu testen und auch im Labor und beim Backen Inhaltsstoffe und versuchen dann in den Markt einzuführen. Und da sind wir dann wirklich auch praktischer Züchter. Das bedeutet, als kleines Beispiel zum Beispiel, jeden Dinkel, den Sie gerade essen, oder jedes Dinkelprodukt, in dem Sie gerade essen, steckt letztendlich Saatgut von uns an der Uni Hohenheim drin.
Also erstens finde ich es total spannend, dass Sie da jetzt schon seit 120 Jahren im Grunde genommen da an dieser Bemühung dran sind. Und ich meine persönlich mitzubekommen, dass so das Thema Urkorn, auch Dinkel in den letzten Jahren so extrem zugenommen hat. Also man sieht das einfach viel mehr im Handel. Also sind das ja eigentlich Erfolgserlebnisse dann für Sie, oder?
Ja, natürlich. Also ich erzähle auch in der Vorlesung immer gerne die Geschichte, was mich motiviert. Also ein klassisches Beispiel, das ist schon ein paar Jahre her, als meine Kinder auch noch kleiner waren im Urlaub in Frankreich. Die sind viel früher wach geworden, als ich mir das im Urlaub vorstelle. Ich war dementsprechend gelaunt. Bin in die Bäckerei vor Ort, um das Baguette zu holen und sehe ein Dinkelbaguette liegen. Und da war mein Tag gerettet, weil ich genau wusste, Mensch, das liegt da nur da wegen meiner Arbeit, beziehungsweise der Arbeit meiner Arbeitsgruppe hier in Hohenheim. Und das ist natürlich schon ein extremer Motivator, wenn man diese Produkte nachher auch final sieht und weiß, man hat da einen großen Anteil dazu beigetragen.
Oh, das kann ich total nachvollziehen. Ja, überraschend ein sehr emotionales Thema, ehrlich gesagt. Warum ist Ihnen das denn so wichtig, das Thema Dinkel, alternative Kornarten, Urkornarten wieder lebendig zu machen?
Also was heißt wichtig? Wir haben den Auftrag, nach alternativen Kulturarten zu schauen. Mhm. Und da untersuchen wir verschiedene, also gerade Dinkel ist ja schon da, Emmer und Einkorn ist ein Thema bei mir. Bei den Kollegen ist es zum Beispiel Buchweizen, Safflor, also die Färberdistel oder auch Hanf um als Baustoff oder Faserpflanze. Einfach um die Diversität in der Landschaft zu erhöhen, in der Landwirtschaft, aber auch beim Konsum. Ich meine, da muss man auch offen und ehrlich sein, es sind alles noch Nischen. Auch Dinkel ist ja im Vergleich zum Weizen der sehr, sehr, sehr kleine Bruder. Und wenn es mal nicht klappt, dann ist das auch nicht tragisch. Aber es ist halt unsere Aufgabe und diese Aufgabe verfolgen. Da muss man dann auch wirklich ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte dranbleiben. Das geht nicht in den klassischen 1 bis 3 Jahre Forschungszyklen. Und ja, wenn es natürlich dann funktioniert und tolle Produkte rauskommen, ist das natürlich umso erfreulicher. Und wenn man dann auch in der Branche auf Müsli-Hersteller, Brothersteller trifft, die das umsetzen und begeistert sind oder Kunden, dann ist das natürlich schon ein sehr, sehr tolles Erlebnis.
Ja, absolut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und der Grund, warum ich Sie überhaupt angerufen habe, Herr Longin, war ja, dass Sie auf dem Kongress für persönliche Ernährung gesagt haben, also persönliche Ernährung, was Sie hier alles plant und so, das ist ja total, ja fast schon niedlich, ist ja ganz nett. Aber ihr wisst doch gar nicht, was in den Lebensmitteln eigentlich so drin ist an Nährstoffen, ne? Vor allen Dingen, also Makronährstoffe sind das eine, aber vor allen Dingen die Mikronährstoffe, um die es ja da auch geht. Und das fand ich so spannend, weil natürlich muss diese ganze Ernährungsoptimierung auch die ganze Agrarindustrie mitdenken. Ansonsten klappt es ja nicht.
Vollkommen richtig. Ja. Ist ja nicht nur Mitdenken von der Agrarindustrie, sondern das fängt ja erstmal bei uns, Ihnen und mir als Verbraucherin an.
Das stimmt.
Dass wir wirklich wissen wollen, was drin ist. Also wie erklären wir das uns? Also ich bin kein Ernährungsexperte, das sind ja eher Sie. Ich verstehe aber schon, dass eine personalisierte Ernährung durchaus Sinn ergibt, dass Sie als Frau und ich als Mann was anderes brauchen oder je nach Sportstatus, Alter, wie auch immer, sehr, sehr einleuchtend. Aber dann wäre es natürlich zentral, wenn wir jetzt wirklich, keine Ahnung, das fiktive Beispiel wählen. Ich brauche heute, was weiß ich, 10 Gramm Kohlenhydrate, 12 Gramm Fett und dann noch paar Mikrogramm Ballaststoffe und Mineralstoffe und ja, nicht von dem, dann müssten wir eigentlich genau wissen, was denn in den Rohstoffen drin ist. Also sei es in den Äpfel, Birnen, Salat, Gemüse, dem Fleisch, der Pasta. Und das wissen wir eben nicht, weil es keiner richtig misst. Also das, was wir auf der Packungsbeilage sehen, sind ja auch, wie Sie sagen, die Makronährstoffe, also Menge Kohlenhydrate, Proteine und sowas. Und die werden ja nicht einmal im Produkt gemessen, sondern die stammen meistens aus Tabellenwerken mit einem sehr großen Range, der auch zugelassen ist, weil es anders nicht möglich ist. Das heißt, wenn wir wirklich ernsthaft diese personalisierte Ernährung wollen, als Verbraucherinnen und Verbraucher, müssen wir auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Und dann kommt in der Industrie vielleicht auch auf, dass wir diese, was weiß ich, schauen, welche Äpfel haben denn mehr oder weniger Fructose, Glucose und dafür ein bisschen mehr Mineralstoffe, Ballaststoffe drin als andere. Und dann muss das ja auch irgendwie getrennt werden von den anderen Äpfeln in der Wertschöpfungskette. Und das macht natürlich Aufwand vom Anbauer hin, vielleicht sogar dem Züchter, Anbauer, dann den Lageristen und final dem Lebensmitteleinzelhandel. Und das kostet Geld und müsste dann halt umgesetzt werden.
Und Sie aus der Saatgutzüchtung kommend sehen da ja einen gewissen Spielraum auch, ja, was man sozusagen am Korn auch optimieren könnte, dass zum Beispiel mehr wertvolle Mikronährstoffe vorhanden sind. Das Erste, was Sie gesagt haben, naja, aber dann müssen wir erstmal anfangen, mehr vom vollen Korn zu essen, weil sobald wir die Hülle sozusagen ja also wegnehmen, bleibt dann nicht mehr viel. Aber nichtsdestotrotz würde ich einmal gerne verstehen, wie genau würde das dann gehen? Wenn, angenommen, Sie kriegen jetzt den Auftrag, ja, auf das Thema Nährstoffhaltigkeit, vor allen Dingen Mikronährstoffhaltigkeit im Korn zum Beispiel zu optimieren. Wäre das möglich?
Ja, das wäre möglich. Und noch einfacher wäre es für die Landwirtschaft, weil es alte Kisten, dass man gewisse Nährstoffe auch düngen kann. Was weiß ich, Selen, Zink, Eisen und die werden dann auch mehr durch die Pflanzen aufgenommen und sind dann mehr im Salat oder hier bei uns in den Weizenkörnern drin. Aber wie Sie richtig sagen, wir sind eine ganze Wertschöpfungskette und wir haben da auch neulich erst wieder eine Studie dazu gemacht, um es einfach nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Wir haben also die Weizenwertschöpfungskette angeschaut, das vereinfacht sind dann wir in der Züchtung am Anfang, dann kommt die Landwirtschaft, die Müllerei und final die Bäckerei. Und dann haben wir die vier angeschaut, was könnten die dazu beitragen, dass wir zum Beispiel mehr Mineralstoffe, Eisen, Zink, Selen haben. Wir könnten in der Züchtung, haben wir gesehen, die Sorten im Weizen unterscheiden sich durchaus erheblich. Also 50% mehr wäre durchaus drin. Durch die Düngung können wir das, wenn wir wollen, nochmal mindestens um 50% nach oben ziehen. Aber das Entscheidende ist, wie Sie schon gesagt haben, der Schritt in der Mühle, ob wir eben weißes Mehl essen oder Vollkorn. Meiner Meinung nach haben wir etwa 3% Vollkornmehlanteil am heimischen Markt.
Also, was ja irre wenig ist, ehrlicherweise. Also das habe ich
das ist eigentlich nichts, wenn wir ehrlich sind.
Nee.
Und es liegt nicht daran, dass die Müller das so wollen, sondern die haben natürlich mehr davon, wenn sie ihr Korn kaufen und 100% teurer als Menschennahrung verkaufen können und nicht 20% schauen müssen, wie sie es entweder entsorgen oder wie sie es relativ, also zu günstig als Tierfutter oder Dämmmaterial loswerden. Also das ist ja die sogenannte Kleie. Also wir als Menschen müssen mehr Vollkorn essen. Das ist der zentrale erste Punkt, den Sie ja auch schon genannt hatten. Und final ist dann in der Bäckerei, gerade die Mineralstoffe sind teilweise gebunden. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, Phytinsäure oder Phytat wird es genannt. Und sind so nicht verfügbar für uns. Das heißt, es muss eine lange Teigführung mit Sauerteig idealerweise gebacken werden, die aber die allermeisten Vollkornbäcker eh machen, weil sonst wird Vollkorn furchtbar. Aber das heißt, jeder der Marktplayer hat Möglichkeiten, das zu optimieren. Und da müssen wir uns natürlich fragen, was macht als erstes Sinn? Und dann sage ich natürlich, meiner Meinung nach sehr berechtigt als Pflanzenzüchter und auch als Landwirt, wenn solange wir Verbraucher kein Vollkornmehl essen, brauchen wir jetzt nicht darüber reden, dass wir das vorne in der Wertschöpfungskette optimieren, weil ihr schmeißt es ja eh nachher weg.
Ja.
Also das erste ist mehr Vollkorn essen, das zweite dann das auch richtig verarbeiten. Und dann könnten wir gerne was auch in Anbau und Züchtung dafür tun. Dann ist aber das Zentrale, was wir vorhin ja kurz gesagt haben, dann muss ja diese bessere Ware oder diese zumindest nährstoffmäßig bessere Ware getrennt werden von der anderen Ware. Und auch irgendwie so sicher immer wieder überprüft werden können, dass wenn Sie und ich zum Bäcker unseres Vertrauens gehen oder im Supermarkt was kaufen, dass wir auch wirklich dann sicher sein können, wir werden jetzt gerade nicht verarscht, sondern wir kriegen wirklich mehr für das, was wir mehr bezahlen.
Und ja,
da sind wir beim nächsten großen Thema. Da bräuchten wir schnell Methoden in der Analytik, die wirklich ziemlich sicher die Inhaltsstoffe bestimmen können. Und da stecken wir in vielen Bereichen noch sehr in den Kinderschuhen, würde ich behaupten. Also Mineralstoffe geht relativ gut. Aminosäuren geht auch gut, schnell. Aber alle anderen Nährstoffe, die gehen überhaupt nicht schnell. Da geht zum Teil, ist die Referenzanalytik von Ballaststoffen auch noch gar nicht so gut, wie wir wollen.
Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Thema in der Messung, also was ist dann wirklich am Ende in den Lebensmitteln enthalten. Kann man das aber nicht, ich sag mal, anhand der Züchtungsprojekte und anhand diesem Design sozusagen, der Körner, auch so ein bisschen vorhersagen, dass man irgendwie sich einfach darauf verlässt als Referenz oder wäre das zu naiv?
Das ist viel, viel, viel zu naiv. Also wir können einiges und ich möchte in der Züchtung, aber ich möchte auch nicht alles bei uns ins Pflichtenheft quasi reinhaben.
Ja.
Also wir müssen, also nur als klassisches Beispiel für Weizen, wir haben echt 30 Merkmale, die ein Züchter gerade erfüllen muss in einer Sorte. Und jedes weitere, was dazukommt, macht den Fortschritt bei den allen Merkmalen natürlich langsamer. Also wenn ich jetzt nur ein Merkmal hätte, zum Beispiel nur Nährstoff, dann kommen wir schnell voran. Aber die muss ja auch erstmal gut im Feld wachsen. Die muss viel Ertrag machen, weil wir einfach viele Menschen satt machen müssen. Die sollte möglichst nicht krank werden, damit wir wenig Agrarchemie einsetzen müssen. Und dann soll sie noch gut backen und gutes Backen und Ertrag ist negativ korreliert miteinander. Das bedeutet, wenn ich das eine steigere, wird das andere automatisch schlecht. Mhm. Da müssen wir Kompromisse finden und wenn das dann noch Nährstoffe dazukommen, wird es auf jeden Fall noch komplexer. Also ich sage ja nicht, dass es nicht geht, aber ja, also wir können da unseren Beitrag dazu leisten. Aber dann ist es ganz wichtig, dass diese Ware auch wirklich getrennt wird von der anderen. Und dann ist einfach noch das weitere Problem, zumindest kommt nach uns ja erstmal der großflächige Anbau. Und selbst wenn wir eine Sorte haben, was weiß ich, ist Ernährungssuperstar Nummer 1 vom Namen her, dann hat die immer unterschiedliche Zusammensetzungen, je nach Ort, wo sie wächst. Und das
Weil
kann
sie eben die Nährstoffe aus dem Boden zieht.
Das kann niemand beeinflussen. Das ist das Klima, der Boden und alles.
Ja.
Das heißt, die Mühlen danach oder der Getreidehandel, der von den Landwirten diese Ware aufkauft, muss das immer auch kontrollieren und dann auch separat einlagern. Damit man, obwohl sie die richtige Sorte haben, schwankt die je nach Herkunft nochmal erheblich, damit das optimiert wird. Und das macht natürlich auch einen Aufwand. Also dafür braucht man erstmal die Technik, dass man das, wenn der Landwirt mit seinem ganzen Hänger von Erntegut ankommt, das schnell misst. Dem kannst du natürlich nicht sagen, hey, ich messe jetzt mal 8 Wochen im Labor, danach kannst du den Hänger abladen, sondern es muss zack, zack gehen. Und das fehlt halt bei vielen. Und dann geht es halt so weiter. Das muss in der Kette dann getrennt werden. Und das ist schon noch eine große Herausforderung. Aber ich glaube, Sie und ich sind beide überzeugt davon, dass die personalisierte Ernährung der richtige Weg ist in der Zukunft. Und dann müssen wir dringend unsere Lebensmittelproduktion fit machen für die Zukunft.
Und was ich auch noch sehr interessant fand, was Sie gesagt haben, man kann ja auch, also ne, wie gesagt, das, was am Ende drin ist, liegt eben nicht nur am Korn, sondern es liegt vor allen Dingen auch daran, in welchem Klima, auf welchem Boden sozusagen die Pflanze wächst. Und dann haben Sie gesagt, da kann man natürlich aber mit Düngemitteln auch nochmal optimieren und anreichern. Das heißt, wir verlagern sozusagen die Nahrungsergänzung vom Menschen auf die Pflanze und packen in den Boden, was wir vielleicht sonst so schlucken würden. Und so ist ja auch die ganze Diskussion, das Thema Nährstoffhaltigkeit in den Lebensmitteln auch entstanden, ne? Weil die Menschen irgendwie sagen, ah, wir nehmen jetzt Nahrungsergänzungsmittel, weil in den Lebensmitteln sind gar nicht mehr so viele Nährstoffe enthalten wie früher. Deswegen brauchen wir das heute. Was sagen Sie dazu?
Das ist mir zu schwarz-weiß. Also ein klares Jein. Also erstmal ist das alles sehr komplex. Und wir haben ja gerade schon gesagt, eine Merkmalsausprägung, sei es ein Mineralstoff, Menge in einem finalen Korn, ist quasi vielschichtig entstanden. Sorte, Anbau, Methode, also hängt auch von der Düngung ab, dann aber auch Umwelt. Und dann kommen ja noch viele nachgelagerte Schritte in der Verarbeitung hin. Ja, wir haben natürlich, also ich kenne mich jetzt mit Obst und Gemüse nicht so sehr aus. Also es gilt erstmal generell für alle unsere Kulturarten, die wir essen. Keiner schaut hier auf Nährstoffe und auch keiner ernsthaft auf Geschmack. Das Entscheidende an Merkmalen sind, also dass beim Gemüse das möglichst lange lagerfähig ist, dass die Möhre perfekt rund ist in ihrer Form, oben nicht grün wird, weil sie aus dem Boden rausgeschaut hat, dass der Apfel ja keine Delle hat, keinen Schorf hat. Bei Kräutern, dass sie die lange, also frische Kräuter meine ich jetzt im Topf, dass sie die lange quasi Zeit zwischen den Gewächshäusern und dem Supermarktregal in irgendwelchen dunklen, kühlen Räumen auch unbeschadet überstehen. Also es geht eigentlich um technofunktionelle Eigenschaften oder um Aussehen für uns Verbraucherinnen und Verbraucher, dass wir das kaufen. Und das finde ich natürlich sehr schade, dass man dann Nährstoffe und andere Qualitäten völlig ausblendet. Aber dann müssten wir eben auch dahin, das als Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich wollen. Das geht dann meistens über den Preis halt. Und dann könnte sich da vielleicht schon was tun.
Das finde ich so einen interessanten Gedanken, zu sagen, also es geht eigentlich bei den Lebensmitteln gar nicht mehr um das Thema Nährstoffgehalt oder Geschmack, wo man denkt, hä, es geht um Essen. Natürlich geht es um Nährstoffgehalt und Geschmack. Aber nein, das Feedback aus dem Handel ist so, dass auf all das andere optimiert werden muss, was ja auch total nachvollziehbar ist, was ja auch, finde ich, total schön zeigt, wie, ich sag mal, entfremdet vielleicht wir Menschen auch sind von ja der Agrarindustrie, von der Landwirtschaft generell, dass wir nicht mehr genau wissen, wo unser Essen herkommt. Sie hatten mir auch die Zahlen genannt in unserem letzten Gespräch. Ja, früher hat ein Landwirt 30 bis 40 Familien ernährt. Heute sind es wie viele?
Ja, über 150.
Über 150. Das zeigt ja auch schon, sag ich mal, dass das alles viel größer geworden ist. Und dann macht es auch Sinn, dass nicht mehr jede Familie dann irgendwie selber zum Bauern geht und fragt, ne, was hat die Ernte ergeben? Sondern es muss halt alles schön standardisiert so im Handel liegen und verfügbar sein. Glauben Sie, das ist eines der Probleme, warum das heute so läuft in der Landwirtschaft, wie es läuft?
Ich sehe jetzt kein so großes Problem, dass die Landwirtschaft so schlecht läuft, aber ich habe den Eindruck, die Landwirtschaft wird sehr, 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 sehr schlecht dargestellt von, vielleicht sind es auch nur einige wenige, die aber sehr weite Reichweiten haben. Also wie Sie halt sagen, wenn man nicht weiß, wie was wächst und was da alles passieren kann, dann kann man schnell Skandale schreiben. Also das klassische Beispiel, überlegen Sie sich einfach mal, Sie haben ein bisschen Gras hinten in Ihrem Garten und wollen da einen Acker, wollen jetzt da von mir aus Ihren eigenen Salat produzieren. Was Sie als erstes machen müssen, ist, Sie müssen ein bisschen von dem Gras umgraben. Da machen Sie schon den ersten katastrophalen Schritt, Sie zerstören Biodiversität. Also gehen wir mal davon aus, Sie haben keinen englischen Rasen gehabt, sondern eher eine Wiese. Dann sind viele verschiedene Blumen und drauf. Und jetzt machen sie da eine Art Monokultur draus. Sie graben um und pflanzen ihren Salat da nur an. Und dann pflanzen sie ihren Salat als nächsten Schritt an. Was machen sie ständig? Der Salat ist klein am Anfang, hat Platz außenrum. Da wächst lauter Unkraut oder Beikraut, wie man heute sagt. Das heißt, sie entfernen dieses Kraut. Das ist der nächste Schritt. Sie zerstören schon wieder die Biodiversität. Dann kommen ständig Schnecken und fressen ihnen den Salat weg. Das heißt, sie müssen diese auch irgendwie bekämpfen. Sei es, sie tun sie weg oder sie tun Schneckenkorn oder was auch immer hin. Das heißt, sie töten weitere Lebewesen. Also nur als plakatives Beispiel, was der ein oder andere ja vielleicht noch kennt, wie schwierig es wirklich ist, das alles zu produzieren. Und wenn wir dann halt immer durchaus berechtigt relativ makelloses Obst, Gemüse und Getreide wollen, dann sind die Ansprüche natürlich sehr hoch. Und da ist alles viele Menschen ernährt werden müssen, also wir sind ja über 8 Milliarden auf der Welt, Tendenz weiter. Der Klimawandel hilft uns überhaupt nicht, dass es besser wird mit der Produktion und die Lebensmittel sind unglaublich billig im Vergleich zu anderen Produkten, auch mit geringer Teuerungsrate, auch wenn wir uns gerade mal wieder über den Butterpreis bis vor kurzem aufgeregt haben. Also die Inflationsraten sind im Vergleich zu anderen Geschichten wirklich sehr, sehr human. Dann geht das eben nicht anders als jetzt. Und trotzdem ist es die größte Erfolgsgeschichte der Menschheit, dass wir da so erfolgreich sind. Weil sonst könnten nicht 150 Leute sich um andere Sachen, zum Beispiel unser Podcast, kümmern, sondern wären wir jetzt irgendwo im Garten oder bei unseren Tieren draußen und würden schauen, dass die irgendwie über den Winter kommen.
Genau.
Und parallel ist auch die Angst ja so hoch, dass unsere Lebensmittel belastet sind. Da möchte ich einfach auch nur die Angst nehmen, die sind so sauber, wie sie noch nie in unserer Menschheitsgeschichte waren. Weil einfach heute so viel genauer gearbeitet wird, so viel mehr kontrolliert wird, so viel harmlosere Mittel als früher eingesetzt werden. Und die Analysen, die wir immer wieder sehen, darf man auch nicht vergessen, das sind im Vergleich zu früher, sind das, was weiß ich, Hochleistungsgeräte, die können jeden Hennenfurz detektieren, der noch lang nichts was mit Problemen zu tun hat. Also da soll man einfach mal bisschen ruhiger bleiben. Natürlich ist es wichtig, dass wir da immer weiter besser werden, aber das Allermeiste, was da so auf Insta, Facebook und Co. durchgeht, ist einfach nur völlig fehl am Platz.
Und um dann nochmal nachzufragen, ich glaube, das größte Argument ist immer, die Böden sind so ungesund, die Böden sind so schlecht geworden. Da haben Sie auch gesagt, das stimmt so nicht. Können Sie das noch einmal ausführen?
Also im Vergleich zum Mittelalter sind die Böden sicher besser, weil wir haben ja erst danach gelernt, dass eine Fruchtfolge sehr wichtig ist. Also Fruchtfolge bedeutet, dass sie nicht Mais nach Mais nach Mais anbauen, sondern dass sie, was weiß ich, Mais, Gerste, Weizen, Raps, Salat idealerweise nacheinander anbauen, damit wir eine höhere Bodenfruchtbarkeit haben. Natürlich beansprucht wir haben eine intensive Landwirtschaft, anders geht es auch nicht, um 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Das beansprucht unsere Böden schon ungemein. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir alle perfekt arbeiten in der Landwirtschaft, schon gar nicht in der weltweiten Landwirtschaft. Aber es sind schon sehr viele gute Landwirte und Landwirtinnen unterwegs, die Humusmanagement betreiben, die auch im Winter, wenn man da mal so einen Senf oder sowas Blühendes auf dem Feld sieht, Zwischenfrüchte anbauen, die sehr wichtig ist zum Erhalt der Humusschicht und auch zum Erhalt der Nährstoffe, dass man versucht, so wenig wie möglich Agrarchemie einzusetzen. Aber wenn Sie mal so Felder gesehen haben, die unter Druck sind in manchen Regionen, hat es einfach mehr Krankheitsdruck, da bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig, weil ich kann Ihnen eins garantieren, diese Pilze oder anderen, die dann drauf wachsen, die will garantiert keiner von uns essen, weil die sind wirklich teilweise sehr gefährlich für uns.
Ich finde das total wertvoll, was Sie sagen, weil es ja auch nochmal, also zum einen nehmen Sie Angst mal und sagen, wir machen das heute schon sehr gut, also wir wollen jetzt auch nicht in so eine Schwarzmalerei irgendwie verfallen. Weil natürlich auch das, was wir über unser Essen denken, extrem beeinflusst, was wir wirklich, also wie wir es wirklich auch verwerten, ja, in unserem Körper. Es gibt da extrem spannende Studien dazu, die wirklich zeigen, was sozusagen die Erwartungshaltung in unserem Gehirn damit macht, wenn wir das Essen essen, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Essen uns zum Beispiel satt macht, ja, und dass es gut schmeckt. Dann macht uns das viel länger satt, als wenn wir davon ausgehen, das ist jetzt irgendwie so eine Diätversion von einem Joghurt. Der macht uns nachweislich nicht so lange satt. Und ich glaube, auch dieser Gedanke von, unsere Lebensmittel sind belastet, unsere Böden sind nicht mehr so gut, da ist jetzt gar nicht mehr so viel Eisen im Spinat, wie der irgendwie früher hatte, das macht alles auch etwas mit dem, wie wir es verdauen, weil unser Gehirn am Ende anscheinend irgendwie, ja, das Kontrollzentrum auch für die Verdauungsenzyme ist, etc. Das finde ich extrem spannend. Deswegen finde ich auch das Wissen über auch die Landwirtschaft und wo das herkommt und was ihre Bemühungen sind, so wertvoll, weil ich dann natürlich mit einem ganz anderen Gefühl irgendwie das Essen auch anschauen kann und mit einer ganz anderen Wertschätzung auch essen kann. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist extrem wichtig und danke auch dafür, dass Sie sagen, ne, diese Schmaßmalerei, die hilft niemandem, weil Sie in der Landwirtschaft haben natürlich die Aufgabe, die Menschen satt zu machen. Und lieber die Menschen haben überhaupt irgendwas zu essen, als sie haben eben nichts zu essen. Und diesen Super-GAU, den haben wir ja bisher nicht erlebt, Gott sei Dank, dass es zu wenig von dem Essen gibt. Und da wollte ich Sie zum Beispiel eine Sache fragen. Es gibt ja auch so manche Schwarzmaler, die sagen, naja, wir haben jetzt irgendwie nur noch 40 Ernten oder 50 Ernten oder so und dann ist hier Ende Gelände. Woher kommt das?
Also, weiß
haben
ich
Sie schon
auch,
mal gehört, sicherlich,
habe
oder?
Ich schon auch gehört, ja, aber also das weiß ich natürlich auch nicht, aber das kommt natürlich auch wieder von dem gewissen Unverständnis der Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft. Also natürlich, ohne Zweifel, wir haben echte Probleme. Wir sind einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen auf dem Planeten und die gesamten Gesellschaftsmodelle, die wir aufgebaut haben, sind auch noch überhaupt nicht fit gemacht für diese vielen Menschen. Die gehen immer noch von 2 bis 3 Milliarden aus. Wir sind bei 8, Tendenz weiter steigend. Die vermehren sich vor allen Dingen auch in Gebieten, wo wir heute schon halt Probleme mit Ernährung haben. Das heißt, da kommt noch mehr Druck dort in den Kessel. Ja. Dann haben wir leider auch gerade in Teilen dieser Regionen, wo wir jetzt schon Ernährungsprobleme haben und dieses Bevölkerungswachstum haben, auch mehr Klimafolgen, die wir erwarten. Also es wird einfach definitiv schwerer. Das Positive dran ist aber, wir sind schon noch sehr innovativ unterwegs, auch in konservativen, vielleicht altmodisch klingenden Branchen wie der Landwirtschaft, wo ich herkomme, oder auch Lebensmittelproduktion. Also da ist schon noch, also nur als Beispiel zum Beispiel in der Weizenzüchtung, wir schaffen es durch diese Verbesserung dieser Sorten jedes Jahr etwa pro Hektar, das ist ein großes Fußballfeld, 60 Brotlaibe mehr dazu zu züchten. Also wir kriegen aus jedem Feld im Schnitt 60 Laib Brot mehr pro Jahr heraus.
Das ist ja enorm.
Ja, wir würden gerne, dass noch mehr wäre, aber das ist, so ist halt, das ist der Fortschritt in der Pflanzenzüchtung, der auch deswegen uns so wichtig macht. Parallel schaffen wir es auch, dass die Sorten von heute nicht mehr so krank werden. Also gegen zumindest die Krankheiten, die bisher da waren. Wenn Sie jetzt zum Beispiel auch zu mir mal kommen aus Feld, wir haben auch alte Sorten da stehen, weil es ja immer wieder heißt, hey, die alten Sorten, jetzt baut keiner an, ihr seid so doof, so naiv, wir müssen einfach zu den alten Sorten zurück. Kann ich Ihnen gerne zeigen, das sind die Ersten, die sterben auf dem Feld, weil sie mit diesen Erregern nicht mehr, oder sie sind alt und aus dem Markt gekommen, weil sie mit irgendwas nicht mehr klargekommen sind. Vielleicht nochmal zu erklären, wir alle erinnern uns noch ganz dunkel, zumindest an Corona. Wir hatten uns frisch geimpft, und dann kommt schon wieder so eine neue Mutante daher von Corona. Also es ist die gleiche Krankheit, aber es hat sich leicht mutiert. Und schon wieder war nicht klar, was wir jetzt machen müssen und wie. Und genau das Gleiche passiert im Pflanzenreich auch. Wir haben im Weizen 7, 8 Krankheiten, die gerade sehr relevant sind in Deutschland. Und da haben wir einen relativ häufigen Rassenwechsel, heißt das da. Also wenn neue Mutationen kommen. Und das heißt, wie beim Monopoly für uns Züchter, geh zurück auf los. Der war bis gerade eben gegen die Krankheit Gelbrost gesund, hat es geschafft. Jetzt kommt eine neue Rasse, jetzt ist er nicht mehr gesund. Das heißt, die Sorte geht raus aus dem Markt, wir müssen neue finden. Und das macht die Arbeit so aufwendig, aber das bedeutet auch, dass nur moderne Sorten halt mit diesen modernen Krankheiten vor Ort zurechtkommen. Und das ist der zweite ganz wichtige Punkt der Pflanzenzüchtung, weil nur das erlaubt uns, dass wir auch Spritzmittel reduzieren, die wir alle nicht wollen, weil sie ja doch gewisse negative Auswirkungen auf die Umwelt auch haben.
Ja, absolut, ganz genau. Vielen Dank für die Ausführungen, Herr Longin. Ich finde das, man kann sich das wirklich bildlich vorstellen, was das auch für eine Arbeit und für einen Aufwand ist, das zu schaffen, weil es geht ja auch immer darum, ja, die Ernte, also sozusagen den Anbau, die Erntephase nicht zu verpassen und dann ja liefern zu können. Und was Sie auch noch gesagt haben, weil mich interessiert auch immer, was können wir denn, also jeder von uns im Alltag auch dafür tun, das für die Agrarwirtschaft beispielsweise zu erleichtern oder einfach zu schauen, dass wir dieses System nicht so extrem oder die Böden nicht so extrem belasten. Und es ist ja leider ein trauriger Fakt, dass in den Privathaushalten sehr, sehr viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Sie haben, glaube ich, sogar 50% gesagt. Das ist ja eigentlich der absolute Wahnsinn, wenn man mal davon ausgeht, dass wenn wir so viel wegschmeißen und sie eigentlich und wir eigentlich den Druck auf die Produktion der Landwirtschaft um 50% runterschrauben könnten, das wäre doch eigentlich mal gut, oder?
Definitiv. Es sind keine 50%. Sie beruhigen, das hängt je nach Produkt so ein bisschen ab, aber es sind sehr, sehr hohe Zahlen. Also ich glaube, es sind fast, war es nicht, 80 Kilo Lebensmittel pro Kopf in Deutschland, die weggeschmissen werden. Das sind etwa 20% der produzierten Backwaren, die ja durchaus relativ lange haltbar sind. 50% war das Beispiel für Baguette in Frankreich, vom produzierten Baguette, was weggeschmissen wird, weil es ja ein sehr, also nicht lange haltendes Produkt ist. Mhm. Gemüse und Obst ist im weltweiten Durchschnitt natürlich das Höchste, was weggeschmissen wird, was auch ein bisschen logisch ist. Nein, das sind für uns auf jeden Fall, meine ich, also ich mache es mal andersrum. Wir können jetzt natürlich, wie es häufig die Politik auch tut und auch viele Verbraucherorganisationen und Influencerinnen sagen, hey, die Landwirtschaft ist schuld, ihr müsst extensiver produzieren. Das würde jede Landwirtin und jeder Landwirt gerne tun. Das können wir auch tun, aber dann haben wir einfach weniger Nahrung auf der Welt. Und das können wir uns in Deutschland natürlich leisten, weil wir im Zweifel eine reich genug Nation sind, um uns die Sachen woanders herzukaufen. Aber wenn man mal die Versorgungsgrad von uns in Deutschland anschaut, haben wir zum Beispiel gerade mal 20-30% unseres konsumierten Obst und Gemüses selber produziert und wir sollen ja in Zukunft deutlich mehr Obst und Gemüse essen. Das heißt, das haben wir ja schon outgesourced. Das heißt, wir machen den Druck ja schon woanders hin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Getreide haben wir etwa 5-8% Überproduktion, weil wir auch ein super Getreideproduktionsland sind. Wir sind jetzt nicht so gut im Gemüse und Obst. Aus zwei Gründen, da passt Klima nicht und unsere Arbeitskraft ist zu teuer. Wenn wir aber sagen, wir machen im Getreide jetzt einfach nur noch Ökolandwirtschaft, was ja ohne Zweifel für die Böden und die Insektenvielfalt und alles etwas besser wäre, dann hätten wir aber 40% weniger Ertrag pro Fläche. Das bedeutet, wir werden von einem Exporteur zu einem großen Importeur. Und das heißt, wir kaufen anderen, die es dringender brauchen, das Essen weg.
Das muss man einfach betrachten. Das sind sozusagen auch die Kosten dieser, ich sag mal, ökolandwirtschaftlichen Konzepte, dass man einfach genau das als Konsequenz sozusagen akzeptieren müsste. Weil ich glaube, der Druck darauf zu sagen, die ganze Landwirtschaft in Deutschland sollte eben anders funktionieren und nicht so, ist doch mittlerweile sehr, sehr hoch.
Der ist extrem hoch, aber deswegen der Appell. Wir können das erst tun, also wir haben global ein Ernährungsthema und das wird noch richtig, richtig kacke die nächsten Jahre. Das, was wir tun können im reichen, satten Deutschland ist wirklich, was Sie gesagt haben, keine 30% Lebensmittel wegschmeißen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, auch wenn viele Klimakleber anderer Meinung sind, Oma hat einmal die Woche Braten gehabt, sonntags. Nicht jeden Tag ihr Schnitzel und nur das beste Filetstück und sowas. Wir müssen wieder weniger tierische Produkte konsumieren. Da sind wir in Deutschland auch schon doch ganz fortschrittlich unterwegs, wenn man die neuesten Zahlen anschaut. Das ist Südeuropa und alles natürlich deutlich schlechter. Aber das sind die zwei Hebel, die wir in den entwickelten reichen Ländern haben. Weniger wegschmeißen und weniger Konsum tierischer Produkte. Das bedeutet nicht Vegetarier zu sein oder Veganer, sondern einfach mal ein bisschen weniger tierische Produkte. Das sind die zwei Haupthebel von uns, die wir haben. Und wenn wir da wirklich das schaffen, haben wir natürlich deutlich weniger Druck im Ernährungssystem. Aber das ist jetzt auch eine Sache, die haben Sie und ich, glaube ich, auch schon in der Schule gehört. Und wenn wir die Statistiken anschauen, es hat sich nicht verbessert, es hat sich weiter verschlechtert. Und das heißt, diese Themen müssen wir irgendwie lösen, weil drumherum kommen wir sonst nicht. Und solange das nicht gelöst ist, können wir in der Produktivität, in der Landwirtschaft nicht runter. Weil ich in Vorträgen versuche ich das so in einem Bild zu machen. Wir zwei hocken gerade auch auf dem Stuhl irgendwie. Der hat vier Beine, da sitzt man sehr stabil drauf. Wenn man das als unsere globale Ernährungsversorgung ansieht, dann ist ein Bein des Stuhls weg durch die große Bevölkerungswachstum. Das zweite Bein ist schon weg durch den Klimawandel. Das dritte Bein sind dann diese Food Waste und tierischen Überkonsum und auch der generelle Überkonsum in einigen Ländern. Wir haben ja heute mehr dickleibige Personen als hungernde. Das heißt, wir sitzen eigentlich auf dem Schemel mit einem Bein noch. Das heißt, da sitzt man sehr wackelig. Und das ist die konventionelle intensive Landwirtschaft, die definitiv Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und ich finde es jetzt nicht schlau, dass wir an dem Bein rumsägen, auf dem einzigen, woran wir noch sitzen, sondern ganz wichtig wäre, dass wir schnell Ersatzbeine bauen. Also weniger wegschmeißen, weniger tierische Produkte essen, in Entwicklungsländern endlich dafür sorgen, dass da besser Landwirtschaft betrieben wird, dass weniger verdirbt. Dort ist ja wirklich das Thema eher Versorgung, Verteilung, Verderben. Und wenn die Beine wieder dran sind, dann können wir natürlich die Landwirtschaft extensivieren, aber nicht umgekehrt.
Wenn Sie mit solchen Ideen sich jetzt mal für den Landwirtschaftsministerposten bewerben würden, Herr Longin, wenn Sie den annehmen würden natürlich, was würden Sie dann versuchen zu verändern?
Also vorneweg, ich würde es nie machen, den Job nie machen wollen. Also Hut ab, nicht nur vor dem Minister, sondern auch den vielen hochrangigen Mitarbeitern, die da komplexe Entscheidungen treffen. Es ist ein ultrakomplexes System mit natürlich sehr vielen Interessensgruppen, die es auch zu erfüllen gibt. Also ich wollte den Job auf keinen Fall machen, für kein Geld der Welt. Was natürlich ein Thema ist, das, was wir gerade besprochen haben. Aber
was so schade ist, ja, weil Sie natürlich da einfach extrem viel Wissen mitbringen und extrem viel Passion auch für das Thema, das Verständnis, dass dann so ein Mensch wie Sie das nicht machen möchte, finde ich. Ja, aber das ist ja keine Schuld, trifft irgendwen. Es ist natürlich das System und es ist auch die wahrscheinlich Komplexität der Aufgabe und der Verantwortung und die schwere Last, die natürlich auf einem persönlich damit auch lastet, richtig?
Das natürlich, aber ehrlich gesagt, ich bin Wissenschaftler durch und durch. Das bedeutet, dass wir halt natürlich, wenn wir der Überzeugung sind, dass die Wissenschaft das klar geklärt hat, da gibt es dann unserer Meinung nach auch keine zweite Meinung mehr dazu. Dann muss das so durchgesetzt werden. Und das funktioniert natürlich mit den vielen Interessensgruppen in der Basisdemokratie nicht. Und das ist natürlich dann schwierig für einen Wissenschaftler, das zu tun. Also meine Aufgabe sehe ich eher wieder drin, in Formaten wie diesen oder anderen zu versuchen, zu kommunizieren oder auch durch die Backbücher, die ich geschrieben habe. Da geht es mir eigentlich weniger darum, Backen beizubringen, als diese anderen Randgeschichten, wie ernähre ich mich gesünder mit Brot, wie ist die Landwirtschaft, wirklich das zu transportieren. Also das Wissen zu transportieren, dass vielleicht die Politik langfristig auch leichter hat, die relevanten Themen zu bearbeiten. Also das Thema ist einfach, wir müssen diese große Weltbevölkerung gesund ernähren. Gesund bedeutet gesund für Sie und mich, dass mein Körper gut versorgt ist, aber parallel natürlich auch gesund für die Umwelt und das ganze Ökosystem. Und da hilft keine Ideologie, da müssen wir streng wissensbasiert vorgehen. Also jetzt einfach zu sagen, wir machen nur Ökolandbau anstelle konventionellen, ist nicht die Lösung. Es liegt irgendwo dazwischen, wir müssen situationsbedingt entscheiden.
Damit würden wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden, ja. Mhm.
Ja, und dann müssen aber auch Möglichkeiten bestehen, dass, wenn beispielsweise ein großer Brothersteller schafft, dass das CO2-Fußabdruck des Brotes, obwohl er schon sehr gut ist im Vergleich zu anderen Lebensmitteln, nochmal gesenkt wurde, dass er es auch auf die Packung schreiben darf, dass Sie und ich das auch sehen können und das auch honorieren. Mhm. Also das wäre wahrscheinlich der allererste Schritt, dass man in diesen ganzen Labels, die es gibt, aufräumt.
Da können noch ein paar weg, ne?
Ja, weil häufig Sie und ich, wir wollen ja gerne gut einkaufen, aber wenn man sich dann mal ein bisschen recherchiert, also ich kenne mich jetzt halt im Getreide gut aus, aber bei Milch und Fleisch wäre ich genauso blank wie Sie, da fühlen Sie sich dann einfach, ich fühle mich manchmal verarscht, ich bin mir unsicher, was ist da jetzt wirklich, dann kaufe ich halt doch das und dann brauche ich diese Ampelsysteme, Nutri-Score, wie sie auch immer heißen, die ja auch sehr vereinfacht und auch sehr fraglich in vielen Sachen sind. Also das wäre meiner Meinung nach ein echter Beitrag, wenn da mal weniger Labels da sind, aber doch klar, die uns helfen beim Einkaufen und dann nicht so extrem sein müssen. Zum Beispiel ist ja der Health Claim, da müssen ja hyperaufwendige Studien her, mit vielen Probanden auch, dass sie wirklich auf eine Packung schreiben dürfen, wenn sie da mehr davon essen, haben sie einen gesundheitlichen Effekt. Also das Beispiel ist ja ein Getreide, Beta-Glucan aus der Gerste oder dem Hafer, dass da ja ab einer gewissen Menge wirklich dieser cholesterinsenkende Effekt bewiesen ist. Und sowas kriegt man halt sehr, sehr selten hin. Und deswegen ist es fast unmöglich, sowas zu deklarieren. Also da müssen wir irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen. Und das zweite Brett ist natürlich, aber da bin ich wirklich blank, in dem Bereich Verbraucherbildung. Also
ich versuch's, Herr Longin.
Ja, deswegen sind so Formate ja gut. Ich find auch gerade beim Thema Vollkorn ist immer schnell gesagt, das ist die Schulbildung. Ich sehe es jetzt nur in Baden-Württemberg, wo meine Kinder zur Schule gehen. Also die sind jetzt kurz vorm Abitur, die haben jetzt wirklich bis dahin schon mehrfach gelernt, dass Vollkorn einfach besser ist, noch besser als Helles, dass man aber auch nicht immer nur Vollkorn essen muss. Also daran scheint, also ja, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, auch das Erziehen und Vorleben daheim und ja, ein sehr komplexes Thema. Da müssen wir alle zusammenarbeiten. Deswegen ist ja auch gut, dass sich auch mal vielleicht erstens Leute wie Sie mit Landwirtschaftsleuten wie mich treffen und dann vielleicht noch irgendwelche Ernährungsmediziner, dass wir da komplexer denken. Und für die Forschung würde ich mir halt wünschen, wenn man so ein Thema wirklich aufbauen will, dann sind das ja so viele verschiedene Disziplinen, da können wir natürlich nicht in 3-Jahres-Horizonten denken, wie eine übliche Forschungsförderung stattfindet, sondern es ist ja gleich mal ein Jahrzehnt rum, bis wir die Sachen wirklich produziert haben im Feld, im Stil, dass man es dann auch die richtigen Produkte draus machen kann, dass man die ausreichende Menge hat für die Probanden, dass die Probanden dann in den Krankenhäusern sauber untersucht werden. Da gehen wir schnell 10 Jahre ins Land und das kann keiner abbilden und das ist natürlich schade.
Vielen Dank, Herr Longin, für die Ausführungen. Also ich habe sehr viel verstanden heute, Herr Longin. Vielen, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen geteilt haben, für die ganzen Erklärungen und dafür, dass Sie den Job machen, den Sie machen, auch wenn Sie als Landwirtschaftsminister nicht antreten würden. Ich glaube, als Wissenschaftler machen Sie einen mehr als wunderbaren Job. Vielen, vielen Dank dafür.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.